Vor denen stand meine Mutter. Ich wusste schon, wie die aussieht. Ich hatte vorher dann auch mit ihr mal per Videochat telefoniert. Und dann bin ich eben auf die Mutter zugegangen und dann haben wir uns umarmt und haben halt gar nichts gesagt, sondern haben uns einfach nur umarmt und ziemlich lange. Also sie wollte auch dann gar nicht mehr loslassen und so.
Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Carlos Haas. Er wächst in den 80ern in der Nähe von Frankfurt auf und durchlebt eine glückliche, behütete Kindheit. Und doch gibt's einen Unterschied zu seinen Klassenkameraden. Er ist adoptiert. Lange spielt das für Carlos Haas keine große Rolle im Leben, bis er in New York in einem Latino-Supermarkt einkauft und feststellt, es gibt noch eine andere Identität in ihm als nur die deutsche. Er macht sich auf die Suche nach seinen guatemaltekischen Wurzeln und findet dabei Dinge heraus, die ihn teilweise bis heute schmerzen. Erstmal herzlich willkommen, Herr Haas.
Guten Tag.
Herr Haas, wenn wir früh anfangen, in Ihrer Kindheit anfangen. Ich habe gerade von der Adoption gesprochen. Wie offen sind Ihre Eltern von Anfang an mit dem Thema Adoption umgegangen, nach Ihrer Erinnerung?
Meine Eltern sind sehr offen mit dem Thema umgegangen, und zwar so offen, dass es gar keinen Zeitpunkt gibt, den ich bewusst erinnere, an dem sie mich beiseite genommen haben und mir eröffnet haben, dass ich adoptiert bin. Das heißt, das muss schon sozusagen bevor dem Einsetzen meiner Erinnerung immer Thema gewesen sein. Auch sonst wurde das nie, auch nicht nach außen oder so, tabuisiert. Es wurde immer offen darüber gesprochen, dass ich aus Guatemala komme, dass ich dort geboren bin. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass das auch schwierig zu verbergen ist, weil ich ganz anders aussehe als meine Eltern. Also ich habe schwarze Haare, eine dunkle Haut und meine Eltern eben nicht. Und insofern ist das auch offensichtlich.
War denn in der Nachbarschaft, in der Schule, so wenn Sie sich an Ihren Alltag zurückerinnern, war das denn ein Thema? Also jetzt sowohl vielleicht das unterschiedliche Aussehen als auch die Adoption, haben Sie, oder war das einfach selbstverständlich, wurde mitgenommen und hat für Sie kaum eine Rolle gespielt? Wie haben Sie das in Erinnerung?
Also es war immer mal wieder Thema. Es ist nicht so, dass es überhaupt nicht thematisiert worden ist. Das liegt eben darin, dass das eben in einem kleinen Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, war das schon was Besonderes, so auszusehen wie ich. Es gab ein paar Gastarbeiterfamilien aus der Türkei, aus Italien. Also es war jetzt nicht ganz homogen. Und das ist auch vielleicht ganz interessant, es gab auch zwei andere guatemaltekische Kinder, die zeitgleich mit mir in diesem sehr kleinen Ort als Adoptivkinder aufgewachsen sind. Insofern war das immer mal wieder ein Thema.
Wie groß war das Dorf denn, dass ich mir so vorstellen kann, wie klein oder groß da die Gemeinschaft ist?
Ziemlich klein. Also damals hat es so knapp 2000 Einwohner, heute hat es glaube ich über 5000. Also es war schon sehr überschaubar.
Und wenn Sie sagen, es war immer mal wieder Thema, in welchen Situationen kam das Thema denn auf?
Es gab schon in der Grundschule, in die ich grundsätzlich sehr gerne gegangen bin, schon so ein, zwei oder vielleicht auch ein paar mehr Momente, die vor allem im Nachhinein sich doch irgendwie als merkwürdig erschlossen haben, wenn es gleich also jetzt keinen ganz offenen Rassismus oder so gegeben hat. Ich kann mich aber an eine vielleicht ganz emblematische Situation erinnern. Und zwar habe ich als Kind sehr viel Musik gemacht und habe Blockflöte gespielt und Klarinette und war auch, glaube ich, da ganz gut und so und habe das auch eben in der Schule eingebracht. Und dann wurde ich natürlich auch gelobt, was mich gefreut hat, von den Lehrerinnen. Und eine der Lehrerinnen sagte dann, ja, ja, das ist ja aber auch ganz natürlich, dass der so musikalisch ist. So ist das ja bei den Indianern, wenn die am Feuer sitzen und Flöte spielen und so. Das ist glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, weil es im Grunde genommen ja auch nett gemeint ist und irgendwie was Positives aussagt. Aber es schmälert natürlich im Grunde genommen die Leistung und das habe ich natürlich als Kind nicht so umrissen, wie ich es jetzt umreiße. Aber was ich, und daran kann ich mich eben doch gut erinnern, schon umrissen habe, war eben das auf eine emotionale Art und Weise, dass das nicht so ist wie bei anderen Kindern. Und dass sich das nicht gut angefühlt hat.
Ich habe am Anfang gesagt, Sie sind behütet aufgewachsen. Würden Sie jetzt, nach dem, was Sie jetzt beschrieben haben, bin ich mir nicht sicher, ob das der richtige Begriff ist. Also war es einerseits behütet, andererseits aber auch begleitet von Irritationen? Oder wie würden Sie das selbst beschreiben?
Ja, also ich würde mal sagen, das ist ja nicht unbedingt ein Widerspruch. Also die Kindheit an sich im engsten familiären Umfeld mit meinen Eltern, mit meinen Großeltern, das war schon, glaube ich, sehr behütet. Also ich bin aufgewachsen in einem Haus, das erst überhaupt 3 Tage, bevor ich in Deutschland angekommen bin, bezogen worden ist. Das haben meine Eltern neu gebaut und da ist ein großer Garten dran, der grenzt an den Main. Also das ist einfach sehr, sehr schön. Mhm. Und da sind auch meine Kinder heute immer noch gerne zu Besuch und genießen das, draußen zu sein im Sommer, zu spielen, spazieren zu gehen, an den Main zu gehen. Mhm. Also das ist wirklich sehr, sehr schön, sehr idyllisch. Und im weiteren Umfeld, also die Freunde meiner Eltern und so, die da gab es auch nicht solche irritierenden Momente, weil die im Grunde genommen doch alle auch sehr aufgeschlossen oder vielleicht auch sich dann manchmal auch nicht getraut haben, das zu sagen, was ihnen eigentlich durch den Kopf ging. Das kann natürlich auch sein. Aber es gab immer wieder auch eben diese anderen Momente. Man muss aber schon, glaube ich, sagen, dass das auch jetzt nicht permanent war, dass ich da jetzt permanent unter Druck stand und mit solchen Kommentaren konfrontiert war, sondern das poppte immer mal wieder auf. Und ja, war dann eben eine Irritation, aber hat jetzt sozusagen nicht diese grundsätzliche Idylle dauerhaft gestört oder so.
Wenn Sie sagen, Ihre Eltern sind ganz offen damit umgegangen, was wussten Sie denn darüber, wie die Adoption gelaufen ist? Hatten Sie irgendwelche Informationen über Ihre leiblichen Eltern oder so?
Also ich wusste zunächst einmal, dass ich in Guatemala geboren bin. Und als ich dann auch ein bisschen älter war, haben ja meine Eltern auch die Adoptionsurkunde auf Spanisch und dann in der deutschen Übersetzung gezeigt. Da stand auch der Name der Mutter drin, Victoriana Saucedo, wie alt die ist, wo die herkommt.
Gab es ein Foto?
Nee, ein Foto gab es nicht.
Okay.
Es war auch klar, dass die offensichtlich nicht schreiben konnte, weil sie diese Adoptionsurkunde nur mit ihrem Daumenabdruck unterzeichnet hat. Das war sozusagen das Einzige, was ich hatte von ihr. Es gab auch ein paar Fotos von der Dame, die mich abgeholt hat. Das war eine Bekannte meiner Eltern in Guatemala, die ist dorthin geflogen, hat mich dort im Kinderheim abgeholt und nach Deutschland gebracht. Die hat vor Ort ein paar Fotos gemacht, auch von der Anwältin Rosa Elena Calderon, die diese und andere Adoptionen nach Deutschland und in andere Länder organisiert hat. Das waren sozusagen so Spuren, die ich hatte. Was jetzt die genaueren Hintergründe, also entweder meiner Mutter, also wer ist eigentlich der Vater, gibt es da noch eine weitere Familie und so, angeht oder auch die konkreten Umstände. Also zunächst mal sah das alles auch sehr korrekt aus. Also es gab eine Adoptionsurkunde, da gab es ein Siegel, da gab es eine Notarsunterschrift. Es gab auch 2 Sozialarbeiterinnen, die sozusagen die Situation und die Konstellation in Deutschland begutachtet und eben positiv begutachtet hatten. Also das war erstmal so eine Fassade, die eigentlich so ganz in Ordnung aussah. Und das war lange Zeit das, was ich eben über die Adoption auch wusste, was aber auch gar nicht weiter mein Interesse hervorgerufen hat. Also das habe ich dann so zur Kenntnis genommen und ab und zu habe ich das mal angeschaut, vielleicht so alle 2-3 Jahre, ohne dann mehr wissen zu wollen eigentlich.
Mit 20 waren Sie dann auf einem Kirchentag und da ist was passiert, was langfristig durchaus eine neue Entwicklung ausgelöst hat. Was haben Sie da erlebt?
Genau, das war 2005 auf dem Weltjugendtag in Köln, also Weltjugendtag der katholischen Kirche, damals mit dem neuen Papst, Benedikt XVI., war eine große Sache. Da bin ich mit einer Gruppe aus meiner Gemeinde und anderen Gruppen aus der Diözese Würzburg hingefahren und habe dort eben mehrere Tage teilgenommen. Und an einem dieser Tage waren wir in Köln auf der Domplatte und da waren wirklich wahnsinnig viele Teilnehmer, also ein paar Zehntausende. Und wie es der Zufall so wollte, traf ich eine lautstarke Gruppe von Menschen, die bunte Kleidung anhatten und eine Fahne von Guatemala mit Drogen. Also es wurde relativ klar, schnell klar, dass die aus Guatemala sind. Ich sprach damals schon ein bisschen Spanisch, weil ich das in der Schule ein bisschen gelernt hatte und sprach die dann an. Und ich hatte selber, das kann ich mich auch noch gut erinnern, ein buntes guatemaltekisches Hemd an, was mir eine Bekannte meiner Mutter von der Guatemala-Reise mitgebracht hatte. War also auch sozusagen gleich zu identifizieren.
Ja.
Und kam dann gleich mit denen ins Gespräch und dies war eine kleine Gruppe von 5, 6 Leuten und die wurde begleitet von einem guatemaltekischen Priester, Evelio Solano, und mit dem habe ich mich auf Anhieb sehr, sehr gut verstanden. Ich habe dann den ganzen Weltjugendtag eigentlich nur noch mit dieser Gruppe verbracht und Evelio Solano hat dann auch die weiteren Urlaubspläne oder Reisepläne in Europa, die er eigentlich dann noch hatte, spontan aufgegeben und ist nach dem Weltjugendtag mit mir zusammen zu meinen Eltern gefahren.
Ah ja, und ist dann dort geblieben noch längere Zeit? Oder?
Genau, war dann, glaube ich, so eine gute Woche bei uns.
Ja.
Und da gab es natürlich wahnsinnig viele Gespräche. Also ich glaube, es war für beide Seiten eine sehr, sehr interessante Konstellation. Also für mich war es überhaupt der erste echte Guatemalteke aus Guatemala, den ich kennengelernt habe. und der mir einfach viel erzählen konnte und auch wollte. Und für ihn war es, glaube ich, also auch gerade durch dieses Aussehen, also dass ich eben ganz guatemaltekisch für ihn ausgesehen habe, aber natürlich ganz deutsch war, das war für ihn, glaube ich, eine wahnsinnig interessante Konstellation. Und er wollte dann auch ganz viel wissen, auch von meinen Eltern, wie das alles war und ob es dann noch mehr Adoptierte gibt und wann das alles passiert ist und ob wir da nicht irgendwie auch näher was wissen wollen. Und also das war einfach eine sehr, sehr intensive Zeit.
Was ist denn aus Ihrer Perspektive daraus entstanden? Also er wollte viel über Sie wissen. Wollten Sie umgekehrt auch mehr erfahren über Guatemala, über die Menschen dort?
Für jeden wäre das spannend gewesen, auch da muss man, glaube ich, gar nicht aus Guatemala sein. Was aber sozusagen doch auch dort passiert ist, also das war tatsächlich der Grundstein für eine sehr, sehr langjährige, nächstes Jahr sind es 20 Jahre, Freundschaft und Verbindung, die auch in den ersten Jahren zumindest in ganz, ganz hohem Maße von Evelio aufrechterhalten worden ist. Also ich hatte dann da gar nicht unbedingt immer so Lust, mit dem nochmal zu reden, zu telefonieren und so. Immer mal wieder haben wir dann gesprochen und er hat aber nicht locker gelassen. Also ich habe dann angefangen zu studieren und dann geriet das mit Guatemala alles wieder so ein bisschen aus dem Blick. Und er hat aber immer gesagt, ja, jetzt du kannst jederzeit vorbeikommen.
Mich gibt es noch.
Ja? Genau, mich gibt es noch. Und er hat dann eine gute Art gefunden, weil das nicht aufdringlich war oder so, sondern einfach so immer so ein Signal, wenn du willst, kannst du kommen. Und wenn nicht, bleiben einfach so in Kontakt.
Sie haben schon gesagt, Sie haben studiert. Sie sind ja auch beruflich dann Ihren Weg gegangen. Sie wollten dann auch promovieren. Und in dieser Zeit waren Sie dann auch in New York. Und da ist das passiert, was ich gerade schon mal kurz angesprochen habe. Sie haben dort einen Supermarkt besucht, in dem Sie eine besondere Erfahrung gemacht haben. Beschreiben Sie nochmal, was war das für eine Erfahrung?
Da bin ich einfach aber zunächst mal nur hin, um einkaufen zu gehen und zu schauen, was es da so gibt. Und das habe ich dann auch gemacht. Und was aber ich dort erlebt hat, war dann doch wirklich besonders. Durch die Art und Weise, in der die Leute, die dort waren, das waren eben alles Lateiner oder vor allem Zentralamerikaner, mit mir umgegangen sind und wie ich mich selbst eben auch unter denen gefühlt habe. Also ich bin ja auch kein, oder habe mich in dem Moment eben auch vor allem als Deutscher definiert, wurde aber dann gleich vereinnahmt, also dass ich einer von denen bin, und das hat sich eben ausgedrückt in der Tatsache, dass ich auf Spanisch angesprochen worden bin. Und das war aber eine wahnsinnig positive Erfahrung. Also das empfand ich nicht als übergriffig, sondern das hat mich in dem Moment wahnsinnig gefreut. Und die andere Erfahrung, die im selben Moment und damit eng zusammenhängend sich eingestellt hat, war eben, dass ich mir bewusst geworden bin, dass ich hier, ja nicht vielleicht zum allerersten Mal, aber doch einer der ersten Male in meinem Leben, so aussehe wie alle anderen. Und also, dass hier alle mehr oder weniger so groß sind wie ich, dass alle mehr oder weniger die gleiche Haarfarbe haben, den gleichen Teint und so. Und das war mir vorher in dem Maße nicht so bewusst. Also ich hatte ja vorhin gesagt, es ist immer mal wieder so aufgepoppt, das Thema, dass ich irgendwie anders bin und so. Aber es war jetzt kein permanentes Leben unter Druck oder so, dass ich mich immer wie immer die ganze Zeit mit meiner Andersartigkeit beschäftigt hätte. Aber ich habe dann doch eben auch schon in dem Moment gemerkt, dass es eben doch mich, was mit mir macht und dass es mich auch bewegt und betrifft. In dem Moment, in dem es dann eben sozusagen umgekehrt positiv ist. Und das war eben so, in dem Sinne war das ein ziemliches Schlüsselerlebnis in diesem Supermarkt.
Und was ist dann aus diesem Schlüsselerlebnis entstanden? Irgendwann sind Sie raus, aber diese Gefühle oder diese Erinnerung war ja in Ihnen jetzt drin. Was hat das dann ausgelöst in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen?
Also zunächst mal hat es einfach ausgelöst, dass ich das immer wieder haben wollte. Also ich war dann noch ganz oft in diesem Supermarkt und bin auch oft habe mich oft in diesem Viertel aufgehalten und so. Habe auch gemerkt, dass mein Spanisch gar nicht so gut ist und dass ich da mal irgendwas vielleicht tun sollte. Also das war eine ganz konkrete Konsequenz, die ich dann daraus gezogen habe. Und aber auf der grundsätzlicheren Ebene war es eben dann die Überlegung, wenn sich das schon so anfühlt, was ja nicht mal in Guatemala ist oder so, sondern eben in einer migrantischen Community in den Vereinigten Staaten, wie gut ist es dann eigentlich erst in Guatemala? Ja. Das war die Überlegung, die ich so hatte. Und ich hatte eben, das war dann schon dieses Erlebnis 9 Jahre, nachdem ich Evelio kennengelernt hatte. Und das hat dann tatsächlich so den Anschluss gegeben, dass ich dann zu meiner Frau gesagt habe, so jetzt, wie wär's, jetzt fahren wir mal nach Guatemala. Jetzt besuchen wir den Evelio. Und im Februar 2015, pünktlich zu meinem 30. Geburtstag, sind meine Frau und unser Sohn zum ersten, und ich zum ersten Mal nach Guatemala geflogen.
Und wie war's?
Super.
Okay.
Das war also wirklich eine wahnsinnig gute Erfahrung, also auch eine wahnsinnig reichhaltige Erfahrung. Also wir sind tatsächlich dann eben zu Evelio gefahren, beziehungsweise zu seinen Eltern, die eine große Schreinerei auf dem Land in Guatemala betreiben, die einen kleinen Tante-Emma-Laden haben, mhm, und die auch in der Dorfgemeinschaft, in der sie da leben, respektierte Personen sind. Und wir haben dort die ganze Familie kennengelernt. Evelio hat 4 Geschwister, die auch alle etliche Kinder haben. Und das war auch einfach ein tolles Erlebnis. Sie haben dann auch eine kleine Landwirtschaft mit viel Vieh, mit Schweinen, mhm, und so weiter. Also das war einfach so faszinierend. Das ist auch im tropischen Klima mit Mangos, Ananas und so weiter. Also wirklich sehr, sehr schön. Mhm. Und es war auch vor allem deshalb schön, weil dort alle sich wahnsinnig Mühe gegeben haben, uns und vor allem mir eine gute Zeit zu bereiten, mhm, und auch tatsächlich dann auch das ausgedrückt haben, wir wollen, dass du nicht das Gefühl hast, dass du hier im Urlaub bist oder zu Besuch,
also kein Tourist,
sondern dass, ne, du, mhm, genau, ja, sondern dass du jetzt wieder zu Hause bist.
Mhm. Kam denn dadurch auch so ein Gedanke auf, ich weiß jetzt nicht, wie weit der Ort entfernt war von dem Ort, an dem sie wussten, dass ihre Mutter dort gelebt hat, kam da so ein Gedanke auf, sollte ich da mal vorbeifahren, sollte ich mir auch das mal anschauen, sollte ich mal gucken, wie sie lebt, ob sie noch lebt?
Also das kam schon ein bisschen auf, allerdings, mhm, hatte ich dann davor noch zu viel Angst, das zu machen. Mhm. Es war dann eher, also es ist vielleicht so ein bisschen insgesamt typisch für diese ganze Entwicklung. Das ist tatsächlich ein Prozess gewesen. Also es ist auch, ja, das mit dem Supermarkt, das war natürlich ein wichtiges Erlebnis, der Besuch in Guatemala. Das waren alles wichtige Erlebnisse. Aber und die haben auch dann viel ausgelöst, aber dann doch eher auch mittel- oder sogar langfristig.
Verstehe.
Also es war dann nicht immer dann die unmittelbare Reaktion, ne? Also ich meine, klar, mit dem Supermarktbesuch, dann war es ein halbes Jahr, das ist dann schon relativ schnell. Mhm. Aber es ist dann nicht so, dass sie mich sofort ins Flugzeug gesetzt hätte und nach Guatemala gefahren wäre. Und so, mhm, war es auch jetzt nicht mit der Mutter. Es war aber dann trotzdem, glaube ich, eine schon ziemlich direkte Verbindung insofern, als dass ich mir dann eben vorgestellt habe, naja, vielleicht lebt die genauso wie diese Leute, die ich jetzt da gesehen habe. Mhm. Und vielleicht ist sie deshalb gar nicht auch in der Lage, also ich habe auch das gesehen, wie das dort ist. Die Leute haben keinen Zugang zu Informationen, zu Wissen, zu Bildung. Selbst wenn meine Mutter vielleicht das wollen würde, dass sie was herausfindet über mich, wo ich bin, wie es, mhm, mir geht, dann wüsste sie wahrscheinlich gar nicht, wie sie das ins Werk setzen sollte, mhm, und was sie da machen sollte, ganz konkret. Mhm. Und umgekehrt ist mir während dieses Besuchs, wie bei im Grunde genommen allen weiteren Besuchen in Guatemala bis auf den heutigen Tag, immer wieder aufs Neue bewusst geworden, dass ich natürlich wahnsinnig viele Privilegien habe. Und eines dieser Privilegien ist, dass ich natürlich zu diesen Informationen Zugriff habe, dass ich natürlich genau weiß und auch die Mittel ja auch habe, um da was zu machen, wenn ich was machen möchte.
Ja.
Und deshalb habe ich gedacht, naja, vielleicht ist das jetzt tatsächlich auch dann gar nicht so die Frage, ob ich das jetzt will oder ob ich davor vielleicht auch Angst habe, sondern es ist vielleicht auch die Verantwortung, das für die Mutter zu machen, die das vielleicht will, aber eben, mhm, nicht kann.
Was mich noch interessiert, der Wunsch war ja, Ihnen zu vermitteln, Sie sind hier kein Tourist oder du bist hier kein Tourist, sondern du sollst dich hier wieder zu Hause fühlen, also wie zu Hause fühlen. Hat sich so ein Gefühl denn bei Ihnen eingestellt?
Ja, auf jeden Fall. Also es gab auch hier 2 oder 3 Episoden, die ganz besonders dazu beigetragen haben, dass ich mich zu Hause fühle. Mhm. Also die Familie von Evelio ist natürlich sehr katholisch, also das ist ja auch klar, der älteste Sohn ist ein Priester und so. Und insofern war ich dann auch mal da in so einer Gemeindeversammlung dabei und das war, die haben dann da einen Rosenkranz gebetet und so, und dann habe ich gar nicht damit gerechnet, dass Evelios Mutter am Schluss mich gebeten hat, mit nach vorne zu kommen, und dann wurde ich da vorgestellt und dann wurde auch so meine Geschichte erzählt, dass ich eigentlich aus Guatemala komme, dass ich adoptiert bin, und da war zum ersten Mal so ein gewisses oder so ein besonderes Gefühl der Zugehörigkeit, als sie dann erwähnt hat, ja, das sei alles während des guatemaltekischen Bürgerkriegs passiert. Und dann habe ich so gemerkt, dass in dem Moment die Leute damit sofort was anfangen können. Mhm. Also, dass jeder in der einen oder anderen Weise sicher auch von diesem Bürgerkrieg betroffen war oder ist. Und dann war aber noch ein ganz, ganz starkes emotionales Signal, weil dann nämlich, und damit habe ich auch überhaupt nicht gerechnet, am Ende dieser Versammlung, alle Leute, die da waren, das waren 50, 60 Leute, kamen dann zu mir, haben eine lange Reihe gebildet und haben mich dann nacheinander in den Arm genommen, mhm, und haben gesagt, das ist ja toll, dass du jetzt wieder da bist.
Oh, wow.
Und das war natürlich eine wahnsinnig starke Erfahrung.
Wie war das denn, als Sie dann angefüllt mit diesen Erfahrungen wieder nach Deutschland gekommen sind? Und wie haben auch Ihre Eltern darauf reagiert, mit denen Sie ja aufgewachsen sind? Und jetzt bekommen Sie mit, aha, unser Sohn reist jetzt nach Guatemala. Wie haben Sie das begleitet? Wie haben Sie sich darüber geredet? Sind da vielleicht auch Ängste aufgekommen? Was auch immer, ich weiß es ja nicht.
Also was, glaube ich, eine wichtige Sache konkret für diese erste Reise war, dass Sie ja selber den Evelio sogar persönlich kannten.
Ja, genau,
insofern
er war ja bei
war
Ihnen,
das,
stimmt.
Genau, also das war nichts Abstraktes oder so, sondern die fanden den auch sehr sympathisch, ne? Und haben gesagt, ah, jetzt ist der Carlos da, und da haben sie sich auch keine Sorgen gemacht und so, ne? Also jetzt immer der Blick von Deutschland auf Guatemala als ein Land, das gefährlich ist und wo man aufpassen muss, was natürlich auch grundsätzlich nicht so ganz falsch ist, aber also im Grunde genommen war das aber dann schon mal geklärt. Und dann haben wir einfach auch sehr viel darüber geredet. Wir haben viele Fotos gezeigt und uns da viel Zeit genommen und so. Und die Suche nach der Mutter war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so das explizite Thema. Das kam dann erst ein bisschen später. Und da muss man vielleicht auch dazu sagen, dass ich dann ab diesem ersten Besuch in Guatemala schon auch recherchiert hatte nach anderen Adoptierten, die auf der Suche nach ihren Eltern oder vor allem nach der Mutter ja immer erstmal sich gemacht haben und auch Erfolg hatten. Ja. Ich dachte aber, dass es für das Verhältnis zu meinen Eltern, an dem mir eben sehr gelegen ist, wichtig ist, das so offen wie möglich eben von Anfang an zu kommunizieren. Und das ist auch das, was ich gemacht habe. Ich habe gesagt, ja, ich war jetzt da dort, so und so habe ich mich dabei gefühlt. Aber Sie haben völlig recht. Also das ist natürlich deshalb auch so ein hochkonfliktiöses Thema, weil da wirklich Urängste wahrscheinlich hier angesprochen werden. Ne? Also das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, wenn sowas in Frage gestellt wird, das ist natürlich tatsächlich beängstigend.
Ich meine, Sie, das höre ich raus, haben das behutsam gemacht und wollten Sie mitnehmen, Ihre Eltern, auf diesem Weg. Und Sie haben ja auch schon beschrieben, dass das keine schnellen Entschlüsse bei Ihnen waren, sondern dass Sie gewachsen sind. Ja, dass es Entwicklungen waren, die auch eine gewisse Zeit in Anspruch genommen haben. Und Sie haben ja auch gesagt, Sie haben sich nicht sofort auf die Suche nach Ihrer Mutter gemacht. Irgendwann war es dann soweit. Wie haben Sie sich dann auf den Weg gemacht, Ihre leibliche Mutter zu finden?
Also das hat wieder mit New York zu tun, witzigerweise.
Ah ja.
Also ich war dann im Rahmen meiner Doktorarbeit nochmal 2016 in New York und hatte mich zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen intensiver mit dem Thema Adoption, mit dem Thema guatemaltekischer Bürgerkrieg, was sozusagen der historische Kontext dieser Adoption ist, beschäftigt. Und bin im Rahmen dieser Recherche auf das National Security Archive in Washington D.C. gestoßen und auf eine Frau, Kate Doyle heißt die, die dort seit Anfang der 90er Jahre sich mit Guatemala als Analystin beschäftigt und zu dem Zeitpunkt 2016 also auch schon sehr, sehr viele wichtige Kriegsverbrecherprozesse in Guatemala und in Europa begleitet hat, bei denen es um Guatemala ging. Und die habe ich dann einfach mal kontaktiert, da habe ich eine E-Mail geschrieben, habe so ganz kurz gesagt, was mein Hintergrund ist und ob wir uns nicht mal in New York treffen könnten. Und die hat sofort geantwortet, gesagt, ja, auf jeden Fall, hätte sie selbst ein sehr großes Interesse dran, würde sich freuen. Und das haben wir dann gemacht. Und dann habe ich ihr das eben so erzählt und habe ihr auch gesagt, ja, ich habe immer noch da Vorbehalte, weil ich nicht weiß, wenn ich jetzt da auf die Suche gehe, was dann sozusagen da alles passieren kann. Ist das vielleicht sogar auch rechtlich schwierig? Kann dann diese Adoption irgendwie vielleicht sogar annulliert werden, wenn es eine illegale Adoption war? Oder was heißt das überhaupt alles? Mhm. Und vor allem, wer sind verlässliche Partner für die Suche? Und ich habe mich auf Anhieb mit der Kate Doll sehr, sehr gut verstanden. Sie hat mir eben diese Ängste genommen. Und sie hat auch viel von dem, was in meiner deutschen Mentalität natürlich über Guatemala so an Vorurteilen geschwebt, widerlegt oder mir dann zumindest eine andere Perspektive auch aufgezeigt, als sie gesagt hat, ja, Guatemala steht im Vergleich mit den anderen zentralamerikanischen Ländern, was die Aufarbeitung des Bürgerkriegs angeht, ziemlich gut da. Da ist schon viel passiert. Da ist 2016 ist ein Moment der Hoffnung eigentlich eher. Also jetzt ist ein guter Moment, sich damit auseinanderzusetzen. Jetzt ist ein guter Moment, da näher nachzuforschen. Und du kannst dir sicher sein, dass die Leute, die da in dem Bereich arbeiten, die sind vertrauenswürdig. Ich kenne die und da kannst du denen schreiben, kannst du von mir grüßen und da brauchst du keine Sorgen haben. Und wenn irgendwas ist, kannst du dich auch immer an mich wenden. Und das war sozusagen wiederum da der Anstoß, dass ich mich an die Liga Guatemalteca de Higiene Mental gewendet habe. Das ist eine NGO, die sich mit mentaler Gesundheit auseinandersetzt. Mhm. Die gibt es schon seit über 70 Jahren. Und seit 1999 hat die ein Programm, das heißt Todos por el Reencuentro, alle für die das Wiedertreffen oder die Wiederbegegnung. Und da geht es darum, dass die Familienangehörigen von Verschwundenen aus dem Bürgerkrieg helfen, ihre Familienmitglieder wieder zu finden. Und mit denen habe ich dann Kontakt aufgenommen, habe darum gebeten, dass sie mich anrufen. Und das ist dann auch sehr schnell geschehen. Und dann haben sie gesagt, ja, ich soll ihnen alles schicken, was ich an Material habe, gerne auch Fotos von mir als Baby und so. Alles ist wertvoll.
Und wie lange hat es dann gedauert, bis sie dann tatsächlich was erfahren haben?
Das ging wahnsinnig schnell. Also im Herbst 2016 habe ich mit Kate Doyle gesprochen. Kurz vor Weihnachten 2016, also jetzt vor 8 Jahren, habe ich diese NGO kontaktiert. Und im Mai 2017, also wiederum ein halbes Jahr, bisschen weniger vielleicht sogar danach, habe ich eine Mail von dem Leiter dieser NGO bekommen. Der heißt Marco Garavito, dass sie tatsächlich meine Mutter gefunden haben.
Okay. Und was hat das ausgelöst, zu wissen, es gibt sie, sie lebt offenbar?
Also das war schon ziemlich krass, also da kann ich mich auch noch genau erinnern, als ich da in Augsburg, wo ich dann gewohnt habe, in meiner Wohnung saß und auf einmal diese Mail kam und die habe ich dann immer wieder gelesen, kann ich mich auch noch genau erinnern, wie die aufgebaut war. Also gab viele Informationen und es war auch schon gesagt, ja, jetzt erst, also herzlichen Glückwunsch und jetzt müssen wir langsam sehen, wie wir da Schritt für Schritt weiter vorsichtig vorgehen. Also sie haben meine Mutter gefunden in einem kleinen Dorf. Das war sozusagen also auch Glück, dass sie immer noch dort lebte und dass es natürlich auch die richtige Person ist. Sie befand sich aber auch in einer schwierigen persönlichen Situation. Das habe ich eben auch alles in dieser E-Mail dann erfahren oder dann auch durch weitere Gespräche mit der NGO, weil eben mein leiblicher Vater während der Schwangerschaft an einer Blinddarmentzündung gestorben ist. Und sie mich dann eben auf die Welt gebracht und dann relativ schnell in Adoption gegeben hat. Und ein paar Jahre später hat sie sich mit einem anderen Mann verbunden, mit dem sie auch aktuell jetzt noch zusammen ist, der aber nichts wusste von dieser Adoption.
Ah, okay.
Und sie hatte eben dann die Angst, dass wenn sie es ihm sagt, dass es dann zu einem wahnsinnig großen Konflikt führt. Das wollte sie natürlich vermeiden. Und sie hat insgesamt einfach große Angst, das zu thematisieren. Also ihrem Mann gegenüber, den Kindern gegenüber, die sie noch hat. Oder auch einfach quasi der weiteren Familie und auch der Gesellschaft letztlich, also dem Dorf, in dem sie lebt. Weil das eine sehr, sehr konservative und traditionelle Gesellschaft ist, die für Mütter eben eine sehr klare Aufgabe vorsieht. Und die Aufgabe besteht darin, die Kinder großzuziehen. Und das nicht irgendwie in Frage zu stellen oder irgendwie überhaupt das eben nicht zu machen. Und oberflächlich betrachtet hat sie eben mit diesem Akt, mich in Adoption gegeben, diese Aufgabe natürlich überhaupt nicht erfüllt.
Also man sieht, wie viele Ängste da im Spiel sind. Wir haben gerade über die Ängste der Adoptiveltern gesprochen. Aber natürlich ist auch bei den leiblichen Eltern, wenn man dann wieder ins Leben hineingeht, zurückgeht, genau hinzuschauen, was passiert denn da und welche Ängste sind da? Wie ist dann der erste persönliche Kontakt zu ihr gewesen?
Der erste persönliche Kontakt war dann per Telefon, beziehungsweise damals per Skype.
Ja.
Das war dann 4 Monate nach dieser ersten E-Mail. In der Zwischenzeit hat sie wirklich eine intensive und sehr engmaschige psychologische Begleitung meiner Mutter stattgefunden. Mhm. Also sie hat fast täglich mit den Psychologen da von der NGO telefoniert und die haben sie ihr zugehört, haben ihre Ängste ernst genommen und haben es aber auch geschafft, sie dann zu bestätigen, auch auf dem Weg weiterzugehen. Ja. Also man hätte ja auch verstehen müssen, wenn sie gesagt hat, ich möchte da keinen Kontakt, ich will das nicht und so. Das wäre wiederum eine Angst auch von mir gewesen, natürlich. Ja. Aber das ist ja nicht der Fall gewesen, sondern hat gesagt, doch, das machen wir jetzt, jetzt lass uns mal also telefonieren.
Auch da wieder dieses langsame Reinwachsen, ne? Dieses Zeitgeben. Okay.
Genau.
Und dann kam das Telefonat, jetzt bin ich gespannt.
Ja, das war ein sehr, sehr langes Telefonat, es hat 80 Minuten gedauert und das war sehr schön, weil es natürlich einfach auch wahnsinnig viel zu erzählen gab, im Grunde genommen ja das ganze Leben. Meine Mutter wollte einfach auch wissen, ob ich verheiratet bin, ob ich Kinder habe. Ich wollte wissen, habe ich Geschwister, habe ich Neffen, habe ich Nichten? Wie war mein Vater? Wie war das eigentlich überhaupt alles? Wie geht sie heute? Wo lebt sie? Hat sie ein Haus? Was macht sie eigentlich? Wie ist das Leben in dem Dorf, in dem sie wohnt? Und wie ist sie natürlich überhaupt eigentlich? Ne? Also wie klingt ihre Stimme? Und wie redet sie?
Wie war die Stimme? Wie war ihr Eindruck?
Ja, das war erstaunlich. Also meine Mutter ist Jahrgang 53, also war damals schon Ende 60. Und er hat eine wahnsinnig mädchenhaft junge Stimme, eine glockenklare Stimme. Das war sehr, sehr berührend. Und sie hat mir dann auch ein Lied vorgesungen, das sie mir immer gesungen hat, als ich ein Baby war. Und sie konnte auch sehr, sehr gut singen. Also sie ist eine sehr musikalische Frau. Und das waren natürlich alles so Dinge, wo wir sehr schnell in Kontakt gekommen sind. Und wo ich auch gemerkt habe, dass sie von ihrer Seite einfach wahnsinnig froh war zu wissen, dass es mir gut geht, dass ich überhaupt noch lebe. Also das ist, wenn man sich das so vorstellt, eigentlich auch echt ja doch ziemlich krass. Ne? Und weil eben auch klar wird, also da geht es natürlich um das Treffen zwischen der Mutter und dem Sohn, was so das engste denkbare verwandtschaftliche Verhältnis sicherlich ist. Aber es geht eben noch um viel mehr. Es geht eben um Onkel und Tanten, es geht um Großeltern, es geht um Neffen und Nichten, für sie geht es um Enkel und Enkelin, um Schwiegertochter und so weiter. Also da hängen ja wirklich ganz viele andere Menschen noch mit dran, die alle davon so betroffen sind.
Also für mich hört sich das an, als wäre der nächste natürliche Schritt, nachdem dieses Telefonat dann mit der Zeit ja auch persönlicher geworden ist und sie schon ein bisschen Anteil genommen haben am Leben der anderen oder ihrer Mutter an ihrem Leben. Der nächste Schritt ist ja dann eigentlich, sich zu sehen. Das haben sie ja auch irgendwann gemacht. Wenn sie nochmal an die Zeit davor denken, welche Erwartungen hatten sie, bevor sie sich persönlich getroffen haben? Also es gibt ja auch Menschen, die ihre leiblichen Eltern treffen, die Erwartung haben, sich dann kompletter zu fühlen. Und manche berichten das ja auch. Also welche Erwartungen hatten sie?
Also da muss ich sagen, ich glaube, da war ich vielleicht auch ein bisschen naiv so in der Rückschau. Und bin mir nicht so klar geworden, was meine Erwartungen eigentlich sind.
Ja.
Also ich hatte vielleicht auch zum Stück weit einfach weniger die Erwartung, sondern eher so die Sehnsucht, dort natürlich angenommen zu werden und dann jetzt zusätzlich zu meinen deutschen Eltern eben auch eine guatemaltekische Mutter zu haben, mit der ich von Anfang an auch dann ein enges und gutes Verhältnis aufbaue, die ich dann immer besuchen kann und mit der ich Sachen machen kann und an deren Leben ich in Guatemala teilhaben kann. Und ich glaube, von ihrer Seite war das schon auch so, dass sie sehr, sehr klare Erwartungen hatte, die im Grunde genommen natürlich deckungsgleich sind mit den Erwartungen, die sie an ihre anderen Kinder in Guatemala eben auch hat. Die eben auch natürlich ganz andere Erwartungen sind, als Eltern in Deutschland sie an ihre Kinder haben und umgekehrt. Also insofern deutet es hier sich schon an, dass auch natürlich viele von den Erwartungen dann enttäuscht worden sind, weil es eben nicht passgenau ist durch die wahnsinnig großen kulturellen Unterschiede. Und also das, so kann man es vielleicht sagen. Trotzdem, unabhängig davon, war es von beiden Seiten schon auch ein sehr starker Wunsch, sich natürlich dann auch bald zu sehen.
Wie war das denn dann? Also ich stelle mir jetzt vor, nach all den Jahren, irgendwann treffen sie sich, sie reisen dorthin. Wie war die Situation, als sie dann getroffen haben? Wo haben sie sich getroffen? Waren sie alleine? Waren irgendwie alle andere noch dabei? Würden Sie das beschreiben, damit ich mir das vorstellen kann?
Also da ist vielleicht noch kurz wichtig zu erwähnen, dass von diesem Telefonat oder zwischen diesem Telefonat und dem ersten Treffen, das waren dann nochmal wieder so 5 Monate, im Februar 2018 sind wir dahin gefahren, meine beiden Kinder, meine Frau und ich. Und in der Zwischenzeit hatte meine Mutter aber auch mit meinen Geschwistern gesprochen und von mir erzählt. Die wussten nichts über mich und die waren dann sozusagen auch Teil dieser Geschichte und ihre Partnerinnen und Partner, ihre Kinder und so weiter. Und insofern war das, als ich dann tatsächlich dort hingefahren bin, um uns wieder zu treffen, war das eine große Sache mit ganz, ganz vielen Leuten, die da dabei waren. Also das Wiedertreffen fand in dem Haus meines älteren Bruders statt, der in der Nähe wohnt, des Wohnorts meiner Mutter. Bei der Mutter ging es nicht, weil der Ehemann, da hat sich sozusagen ihre Befürchtung erfüllt, sie aus dem Haus geschmissen hat, als er davon gehört hat, dass sie noch einen anderen Sohn hat, von dem er nicht wusste. Also das war tatsächlich auch eine harte Situation für meine Mutter. Also sie wohnte dann schon 2-3 Monate bei meinem Bruder. und wollte das aber dann trotzdem auch durchziehen. Mein Bruder hat eben Häuschen, so ein kleines Häuschen. Mhm. Es waren aber mindestens 50, 60 Leute. Die hatten vorne dran Zelte aufgebaut.
Ja.
Mit Tischen und Bänken. Es war festlich geschmückt mit Tischdecken und so weiter. Und dann gab es eben auch so ein Zelt, unter dem stand meine Familie, also mein Bruder mit seiner Frau, Nichten und Neffen. Die waren alle total rausgeputzt. Also die haben nicht viel Geld, die haben aber sie haben, abgesehen, die haben sich da schick gemacht. Das war für die eine wichtige Sache. Die hatten ihre beste Kleidung an und jeder von den Nichten und Neffen hatte eine Rose in der Hand. Und vor denen stand meine Mutter. Ich wusste schon, wie die aussieht. Ich hatte vorher dann auch mit ihr mal per Videochat telefoniert und so. Mhm. Und die hatte auch ein neues Kleid an, hatte ihre Haare neu gemacht und so. Also war, das war ein wahnsinnig wichtiger Tag für alle. Und dann wurden Böller geschossen und dann bin ich eben auf die Mutter zugegangen und dann haben wir uns umarmt und haben halt gar nichts gesagt, sondern haben uns einfach nur umarmt und ziemlich lange, also sie wollte auch dann gar nicht mehr loslassen und so. Und dann kam aber meine Frau und meine Kinder und die haben sie auch umarmt und dann gab es eben die große Begrüßung mit der ganzen anderen Familie.
Und wie war dieser Moment für Sie? War das sehr intensiv oder dann doch unpersönlich, weil so viele dabei waren? Wie haben Sie das in Erinnerung?
Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das daran lag, dass so viele dabei waren. Mhm. Das habe ich in dem Moment gar nicht so wahrgenommen oder fand es auch, weil ich dann auch Guatemala ja schon ein bisschen kannte, empfand das irgendwie als einen sehr, sehr positiven Aspekt, dass das eigentlich eine große Sache war. Ne? Und aber trotzdem war sozusagen das schon ein schöner Moment, weil da auch da was zum Abschluss gekommen ist, aber ich hatte es mir im Grunde genommen viel spektakulärer vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, für meine Mutter war es anders. Ich glaube, für die war das wirklich eine grundlegend existenzielle Erfahrung, mich in den Arm zu nehmen, nach 33 Jahren, ziemlich genau. Und also das hat sich dann im Laufe der Zeit, also wir sind dann 2,5 Wochen auch dann da vor Ort geblieben, da gab es dann andere Momente, in denen das dann von meiner Seite aus intensiver war. Ne?
Sie haben ja schon angedeutet, die Erwartungen sind dann vielleicht auch unterschiedlich und da können auch Konflikte entstehen. Was hat denn dann in den Wochen, auch den Monaten und vielleicht bis heute, was macht da Nähe aus und wo entstehen auch Distanzen? Was trennt vielleicht auch?
Also was natürlich in ganz hohem Maße trennt, ist die so grundlegend unterschiedliche Art und Weise, in der unser Leben strukturiert ist, in der unsere Leben bisher verlaufen sind. Also das ist von meiner Seite aus nicht wertend gemeint, sondern einfach nur beschreibend. Ich bin ja ein Akademiker, ich arbeite an der Universität und meine Mutter ist Analphabetin. Also sie kann nicht mal ihren Namen schreiben, geschweige denn lesen. Deshalb ist sie natürlich überhaupt nicht weniger wert oder so, aber es ist natürlich einfach eine grundlegend andere Herangehensweise an eigentlich alles. Ja. Oder auch, wie soll ich sagen, also die ist 1953 geboren, ist aufgewachsen auf dem Land in einer wahnsinnig konservativ traditionell geprägten Gesellschaft als Frau. Das heißt natürlich so viel, was hier in Deutschland sehr schwer vorstellbar ist. Sie im Grunde genommen hat die nie in ihrem Leben irgendeine Entscheidung für sich alleine getroffen. Vielleicht mit der einzigen Ausnahme, dass sie mich in Adoption gegeben hat. Das hat sie alleine entschieden, das hat niemand anders ihr befohlen, aufgetragen oder für sie gemacht. Und dann zweitens, dass sie mich wiedersehen wollte, also gegen alle Widerstände. Das sind zwei, das und das hat auch wiederum Respekt und dann auch Nähe wieder bedeutet, dass ich mir das so klar gemacht hatte. Andererseits ist es aber auch so, dass sozusagen sie es ansonsten gewohnt ist, das zu machen, was sie halt gesagt bekommt. Das ist einfach sehr, sehr fremd für mich einfach und sehr, sehr schwer. Also im Grunde genommen habe ich immer das Gefühl, und ich glaube, ihr geht es da ganz genauso, dass wir eigentlich permanent einen Übersetzer brauchen, nicht für, zwischen Spanisch und Deutsch, sondern eben für diese so tiefen kulturellen Unterschiede und die Erwartungen. Also sie hat natürlich Erwartungen an einen Sohn, an eine Tochter, auch an einen Enkel oder wie auch immer. Die möchte am liebsten jeden Tag angerufen werden. Und da geht es auch gar nicht um Inhalte oder so, sondern es ist einfach so ein Zeichen des Respekts, dass sie im Leben des Kindes oder des Enkels oder so vorkommt. Und das ist aber auch aus meiner Perspektive hier in Deutschland nicht machbar oder ist sehr schwierig. Ne? Oder ist auch bei mir eine andere Logik, weil ich natürlich zunächst auch meine Eltern hier nicht jeden Tag anrufe, sondern halt vielleicht einmal die Woche, vielleicht auch nur alle zwei Wochen. Und dann reden wir ein bisschen länger und dann gibt's eben auch was zu erzählen, was passiert ist oder so. Und das sind einfach, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel auf so einer ganz niedrigschwelligen Ebene, wo einfach sehr unterschiedliche Vorstellungen am Walten sind.
Was mich noch interessiert, Sie haben ja bestimmt auch über die Situation damals nochmal gesprochen und Sie haben ja angedeutet, dass da auch Vorwürfe oder Selbstvorwürfe bei Ihrer leiblichen Mutter da waren, was die Entscheidung damals anging, sie zur Adoption freizugeben. Irgendwann ist ja da Geld geflossen. Geld von Ihren Eltern in Deutschland, von Ihren Adoptiveltern. Welche Gefühle nach all dem, was Sie erfahren haben, sind da auch bei Ihnen entstanden, auch je mehr Sie darüber erfahren haben?
Also das sind unterschiedliche Gefühle mit Blick auf die unterschiedlichen Akteure, die daran beteiligt sind.
Ja.
Also mit Blick auf meine leibliche Mutter waren schon auch Gefühle von Wut tatsächlich auch oder Enttäuschung, dass ich in Adoption gegeben worden ist, vorhanden, die aber gleich oder relativ schnell auch dann relativiert worden sind, als ich dann sozusagen auch die genauen Umstände oder auch einfach so ihr Leben näher begriffen habe oder sie mir auch davon erzählt hat. Also die Situation, in der sie eben war. Sie hatte schon 4 Kinder, der erste Ehemann ist gestorben. Dann hatte sie meinen Vater kennengelernt. Der war 11 Jahre, also deutlich jünger als sie. Mit dem war sie nicht verheiratet. Dann wurde sie schwanger, das war natürlich nicht geplant. Und dann ist er gestorben in der Schwangerschaft. Und sie stand dann nicht mit 4, sondern mit 5 Kindern alleine da. Mhm. Und das ist natürlich ein ziemliches Fiasko. Und dann auch sozusagen auch diese Frage, ja, die hat das ja freiwillig gemacht. Natürlich stand niemand hinter ihr und hat sie sozusagen physisch gezwungen, aber in so einer Umwelt aufzuwachsen, die eben so grundsätzlich von Armut und von Ungleichheit geprägt ist, ist natürlich Freiwilligkeit ein sehr, sehr relativer Begriff. Also was ist tatsächlich der Handlungsspielraum, den so eine Person hat, für die auch sonst immer alle anderen die Entscheidungen eigentlich getroffen haben. Ne? Also insofern, das war sozusagen die Gefühlslage mit Blick auf meine Mutter, mit Blick auf meine Adoptiveltern, war es eher so, dass, also ich schon auch verstanden habe, dass einfach da ein sehr großer Kinderwunsch da war und auch sozusagen dieses Narrativ, das angeboten worden ist, da ist ein Land, in dem es Bürgerkrieg, da gibt es viele arme Kinder, die haben da keine Zukunftsperspektive. Mit einer Adoption tut man was, um denen zu helfen. Ich habe schon verstanden, dass das Narrativ verfangen hat und kann das auch nachvollziehen. Gleichzeitig trägt eben das oder hat eben das damals in Guatemala dazu beigetragen, dass tatsächlich so ein richtiger Markt für Adoptionen entstanden ist, weil Menschen in Guatemala, Anwälte, Militärs, Betreiber von Waisenhäusern verstanden haben, dass sich damit viel Geld verdienen lässt mit diesem Narrativ und mit diesem Bedürfnis von vielen Westeuropäern, Nordamerikanern, die unbedingt ein Kind wollten, und zwar ein Kind aus Adoption in einem Setting, in dem Adoption relativ leicht möglich war. Und das ist eben sozusagen die Gruppe, die dritte Gruppe, die daran beteiligt ist. In meinem konkreten Fall ist das Rosa Elena Calderón, die Anwältin, die diese und viele andere Adoptionen bewerkstelligt hat.
Die auch profitiert hat dann davon.
Die, genau, das wollte ich gerade sagen, dass sozusagen das Geld, das geflossen ist, die hat davon den Großteil eingesteckt. Und also ich habe hier vorhin gesagt, ich hatte auch ein paar Fotos von der Frau, die mich damals abgeholt hatte, unter anderem auch in dem Privathaus von Frau Calderón, die mittlerweile schon verstorben ist. Und das ist ein großes Haus im historischen Zentrum in Guatemala-Stadt mit Bediensteten und so weiter. Also, und das sozusagen im Kontrast mit dem Leben meiner Mutter, die ihr Leben in einem Haus oder in der Hütte zugebracht hat, wo es kein fließend Wasser gibt, kein Strom, die nicht lesen und schreiben kann, die im Grunde genommen nie gelernt hat, irgendwie auch mal eine kritische Frage zu stellen oder so. Das damit zu kontrastieren, ist natürlich einfach schon für sich genommen skandalös. Und jetzt ist aber nicht nur das der Fall, sondern das Geld ist ja für mich bezahlt worden. Ich weiß nicht, ob man sich das tatsächlich, also vielleicht kann man es nachvollziehen, aber ob man sich so tatsächlich vorstellen kann, wie das ist, wenn man also sozusagen weiß, man hat hier einen Kontoauszug, da steht eine gewisse Summe drauf. Das bin ich wert sozusagen, als Baby.
Ja.
Und
ja,
das ist natürlich einfach ein sehr, sehr trauriges Gefühl.
Haben Sie über diese Gefühle auch mit Ihren Adoptiveltern gesprochen? Haben Sie denen auch mal kritische Fragen nochmal gestellt? Haben Sie da auch nochmal nachgehakt, um auch die Perspektive noch genauer greifen zu können?
Ja, natürlich. Also ich hatte ja auch gesagt, dass ich versucht hatte, das alles immer transparent und offen zu besprechen. Also ja, die einzelnen Schritte, habe ich immer gesagt, ja, ich habe jetzt meine Dokumente dahin geschickt. Und als ich dann die Nachricht erhalten habe, dass die Mutter gefunden wurde, habe ich gleich am nächsten Tag auch meine beiden Eltern angerufen und ihnen davon erzählt. Und im Laufe der Zeit, wollte die auch nicht dann mit Vorwürfen überhäufen oder konfrontieren und so. Aber sie haben schon sowieso auch so gemerkt, glaube ich, dass das in mir arbeitet. Und ich habe dann schon viele von diesen Dingen, die ich jetzt auch so kurz angerissen habe, auch denen so gesagt einfach. Ne? Also dass diese ganzen Ambivalenzen, also das ist deshalb so kompliziert, weil zwischen vielen Adoptiveltern und Adoptivkindern beileibe leider nicht zwischen allen, aber in meinem Fall schon, da ist ja wirklich elterliche und kindliche Liebe entstanden. Das ist eine echte Familie, die da entstanden ist aus diesem ganzen komplizierten Sachverhalt. Dann sozusagen in so einer Situation zu sagen, ja, aber dieselbe Situation hat eben auch dazu geführt, dass in Guatemala Müttern ihre Kinder gestohlen worden sind. Weil es viele gab, die unbedingt ein Kind aus Guatemala wollten und dafür viel Geld gezahlt haben. Oder manchen Eltern wurde gesagt, das Kind sei gestorben, dabei ist es in Adoption gegeben worden. Oder was weiß ich. Mhm. Ja. Und auch den Kindern, also in vielen Adoptionsdokumenten stehen die Namen der Eltern nicht drin. Ist quasi unmöglich, da was zu finden. Man ist also eigentlich im Grunde genommen abgeschnitten. Und das ist auch was glaube ich, bei allen Adoptierten so ist. Man ist abgeschnitten von der eigenen Kultur, von der eigenen Herkunft, von der eigenen Sprache, von der eigenen leiblichen Familie natürlich. Man ist abgesprochen von der eigenen Identität. Also Sie haben es am Anfang des Gesprächs ja gesagt, ich hatte eine deutsche Identität. Und es ist ein fortlaufender Prozess, so eine guatemaltekische Identität zu rekonstruieren und auch zu integrieren, weil natürlich die deutsche Identität trotzdem ja präsent bleibt und auch wichtig bleibt und auch was bleibt, was ich hier auch gerne bin.
Wie ist denn Ihr Verhältnis zu Ihrer Familie in Guatemala heute? Sie haben schon angesprochen, Ihre Mutter hätte gerne täglichen Kontakt. Das funktioniert aber nicht mit dem Leben, das Sie aktuell führen. Wie ist es zum Rest der Familie? Wie oft sind Sie da? Wie würden Sie das jetzt beschreiben? Wo stehen Sie da gerade?
Ich bin im Grunde genommen so zweimal im Jahr in Guatemala und versuche zumindest immer dann auch meine Familie zu besuchen. Das ist nicht immer möglich, weil wenn ich in Guatemala bin, das meistens aus beruflichen Gründen, also mit Bezug hierzu meiner Arbeit an der Universität stattfindet. Und dann bin ich immer in der Hauptstadt oder in der Nähe der Hauptstadt und auch nicht immer so ganz lange. Und dann ist es oft, oder was heißt oft, aber manchmal nicht möglich hinzufahren. Aber wir haben uns auch schon mal dann auf halbem Weg getroffen und so. Also da ist schon selbstverständlich der Austausch vorhanden. Was aber vor allem vorhanden ist, eben, dass das auch tatsächlich zu meiner Familie dort geworden ist, abgesehen von davon, dass es meine leibliche Familie ist, weil wir natürlich gegenseitig Anteil nehmen am jeweils anderen. Und also ich hatte jetzt zum Beispiel letztes Jahr, war eine ziemlich krasse Erfahrung, dass einer meiner Neffen mit 17 Jahren zu Fuß von Guatemala nach Kalifornien sich auf den Weg gemacht hat und illegal dorthin ausgewandert ist. Dort habe ich zwei Brüder, die dort leben und die haben den dann aufgenommen und kümmern sich um ihn und so. Die ganze Familie hat aber dann ausgemacht, dass sie mir das nicht vorher sagen, sondern erst, wenn er gut angekommen ist, damit ich mir keine Sorgen mache. Und dann habe ich am Morgen dann schon die Anrufe gesehen und dann, was ist da los? Dann habe ich dann gleich angerufen und dann haben sie mir das eben so erzählt, dass er jetzt seit gestern in Kalifornien ist und er hat dann diese Tausenden von Kilometern geschafft. Da ist mir echt der kalte Schweiß ausgebrochen. Was hätte da alles passieren können? Wieso haben die das mich nicht gesagt? Das ist doch, und da habe ich gemerkt, das ist mein Neffe geworden, weil ich mich um den genauso sorge wie um meine Nichten und Neffen, die ich hier in Deutschland habe.
Sie haben ja schon eine Reise hinter sich, über die wir jetzt auch gesprochen haben, ne? Von den Kindheitserlebnissen, von den eher dürftigen Informationen erst einmal über die Adoption, aber dem offenen Umgang, dann den ersten Kontakten, dem langsamen, ja, der langsam wachsenden Nähe hin zu Guatemala, zu ihren Verwandten, bis heute mit all dem, was da auch an Konfliktpotenzialen ist, aber auch all der Nähe, die sie empfinden. Wenn Sie alles nochmal so für sich zusammenfassen, was ist Ihnen heute im Leben wichtig?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, eine sehr, sehr gute Balance zu finden zwischen diesen beiden Identitäten. Das ist sehr anstrengend und vor allem auch darauf zu achten, dass auf der Suche nach dieser Balance niemand Drittes in Mitleidenschaft gezogen wird. Also sei es meine Familie hier, sei es meine Familie dort. Also ich habe jetzt ja relativ, also versucht zumindest relativ nüchtern und klar über das zu sprechen. Aber was sich schon auch dahinter verbirgt, in diesen ganzen Erfahrungen mit der Mutter, mit dem Warten auf, wird die jetzt gefunden, wie ist das mit der Wiederbegegnung, wie kann ich da ein Verhältnis aufbauen und wenn es eine Enttäuschung gibt, was heißt das jetzt eigentlich? Mhm. Das sind natürlich alles Erfahrungen, die schon auch sehr, sehr emotional sind und wo man immer aufpassen muss, dass sich die Emotionalität dann, dass unter dieser Emotionalität dann auch nicht andere leiden. Und das ist, glaube ich, einfach eine Herausforderung, beziehungsweise auch eine Herausforderung, positiv mit dem Ganzen umzugehen. Also wir haben ja auch jetzt darüber gesprochen, über Gefühle wie Wut, Enttäuschung, Aggression und so. Und ich glaube, in einem gewissen Moment ist es auch nötig, dass diese Gefühle Raum bekommen, weil vieles von dem, was da passiert ist, ja auch tatsächlich Anlass dazu gibt. Also da ist vieles einfach ja überhaupt nicht in Ordnung gewesen, sondern also wirklich schrecklich. Aber es nützt ja, glaube ich, gar nichts, oder das ist auch das nicht das, was ich möchte, mein Leben ganz davon gestalten zu lassen. Also immer nur zu denken, was ist damals Schreckliches passiert? Ich wurde aus meinem Herkunftskontext rausgerissen und werde jetzt nicht mehr glücklich oder so. Das will ich nicht, sondern ich möchte eben zusehen, und das ist auch das, was ich versuche, wie ich beides miteinander integrieren kann und beides zu seinem Recht kommt, schon auch offen über die Sachen, die schmerzlich daran sind, gesprochen wird, aber das nicht zum Dauerthema wird, sondern dass es ausgewogen ist und dass ich mit beidem irgendwie gut klarkomme.
Vielen Dank, Herr Haas, für diese spannenden Einblicke in Ihr Leben und auch für Ihre Offenheit.
Vielen Dank Ihnen.
Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie an diesem Podcast Interesse gefunden haben, dann hören Sie sich gerne zahlreiche weitere Folgen an und empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir würden uns freuen. Und wenn Sie sich für Familienthemen interessieren, dann empfehlen wir Ihnen den Podcast Eltern ohne Filter. Das ist ein Podcast mit ehrlichen Gesprächen übers Elternsein. Die Hosts treffen jede Woche verschiedene Familien, lassen sich ihre Geschichten erzählen. Den Eltern ohne Filter Podcast finden Sie in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bis bald hier in Ihrem Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.